willkommen bei einer neuen Ausgabe des Retail News Flash. Und ich werde gemeinsam mit Heidi Kritz und Wolfgang Kobmann über die spannendsten Entwicklungen rund um den nationalen und internationalen Handel berichten und diese dann auch fachkundig gemäß unserer Backgrounds auch kommentieren und diskutieren. Ich selbst arbeite seit jetzt über 6 Jahren in der Immobilienbranche, bin dafür Eigentümer großer Shopping Destinations zuständig und bin mittlerweile seit 2,5 Jahren bei MacArthur Glen, wo ich unter anderem unser Designer-Outlet in Roermond den Niederlanden betreue in der Vermietung. Ich bin sozusagen hier der Real Estate Part, hat immer das Auge der Eigentümer auf den Handel drauf in unserer Runde und würde jetzt mal das Mikrofon an Heidi, unser kreatives Köpfchen in der Runde, übergeben. Heidi, willst du dich vielleicht auch mal kurz vorstellen?
Ja, danke, liebe Anna. Hallo, mein Name ist Heidi Kritz. Ich bin Architektin und auch der Point of Sale Doktor. Seit mehreren Jahrzehnten im Bereich Retail tätig, mit großer Freude. Passion arbeite ich im Bereich mit den Sinnen und schaue, dass die Kunden und Kundinnen sehr gerne auch in den physischen Handel kommen. Nun, Wolfgang, bist du an der Reihe?
Ja, hallo an alle. Mein Name ist Wolfgang Krogmann. Ich bin in meinem Berufsleben immer Manager gewesen von größeren Firmen die letzten Jahre, unter anderem im Textilbereich für H&M und Adler und Primark zuständig gewesen. Und jetzt halte ich meine Liebe und Interesse für den Einzelhandel aufrecht, indem ich zum Beispiel hier bei den Retail News mitmache und auch einen Podcast gelauncht habe über Innovation im Einzelhandel. Ja, dann gebe ich mal das Wort wieder zurück an Anna.
Sehr gut. So sind wir gut aufgestellt in unserer Dreierrunde mit verschiedenen Perspektiven. Und ich freue mich auf die heutige Ausgabe, weil wir haben wieder Spannendes. Vor allem reden wir heute über Finanznews von Adidas, H&M und Primark. Es gibt auch wieder Neuigkeiten von Gucci. Dann Selfridges hat sich auch wieder was sehr Spannendes einfallen lassen. Neue Geschäftsmodelle von Netflix und auch ein neuer Mobilitätsanbieter, Link und Co., die den deutschen Markt jetzt aufmischen wollen. Außerdem haben wir Fleisch- und Champagner-News von Aldi und ich würde sagen, wir legen wie so häufig in den letzten 9 Monaten mit unserem Corona-Update los. Wolfgang hat heute Morgen auch mit dem Geschäftsführer von Globetrotter, nämlich Andreas Bartmann, gesprochen, der auch Vizepräsident des HDE ist. Und wir werden gleich seine Einschätzung zur Lage des Einzelhandels in Deutschland zu hören bekommen. Super spannend. Wir widmen uns dann den Pressemeldungen und Zahlen. Und wir haben natürlich auch weiterhin die Ohren und Augen für euch offen, in Bezug auf Neueröffnungen und neue Formate. Und wir schließen den Podcast wieder mit 1, 2 spannenden News unter der Kategorie Kurios, aber why not? Also Wolfgang, bitte.
Ja, bei Corona ist nichts kurios, außer vielleicht die Entscheidung der einzelnen Länder. Aber im Moment noch, muss man sagen, sind die Inzidenzen niedrig. Die Geschäfte sind deshalb alle geöffnet in Gesamteuropa, soweit mir bekannt ist. Aber das Wachstum der Delta-Variante in den verschiedenen Ländern könnte gegebenenfalls Urlaubspläne oder auch Shopping ein bisschen durcheinander bringen. Wollen wir nicht hoffen, dass es so weit kommt. Und die Lufthansa hat vermeldet, dass zum Beispiel auch das Thema Dienstreisen wieder anzieht. Es werden vermehrt Dienstreisen im Moment für Oktober und November gebucht und Kongresse nehmen wieder Fahrt auf. Also wir nähern uns vielleicht der Normalität etwas an. Ich habe heute mit Andreas Bartmann gesprochen, der ja stellvertretender Präsident des Deutschen Handelsverbandes ist, und habe ihn befragt zu der Situation des Einzelhandels aus seiner Sicht und aus der Sicht des HDE. Und das will ich jetzt mal einspielen. Wir haben jetzt, wenn man die letzten 14 Monate betrachtet, waren 8 Monate Lockdown-Phase insgesamt. Wie geht's im deutschen Handel im Moment?
Im deutschen Handel geht's erstmal platt betrachtet sehr gut. Das 2020 ist ja über 4% gewachsen. Mhm. Wir müssen dann eine Ebene tiefer gehen und sagen, was ist da tatsächlich passiert? Und wir haben historisch innerhalb des Handels noch nie so gravierende Differenzen in einzelnen Bereichen gehabt haben. Wir klassifizieren so etwa in 12, 13 Unterbereiche, wo man einfach sagt, so wir haben hier den Lebensmittelhandel, wir haben hier den Baumarkthandel, wir haben den Textiliten, wir haben die Möbler und so weiter. Und wir haben in diesen Untergruppen, in den letzten Jahrzehnten haben wir so immer so Sachen gehabt, dass sich die Untergruppen vom Gesamtwachstum plus minus 2-3% entwickelt haben. Also die einen waren ein bisschen mehr und ein bisschen weniger. Wir haben jetzt in Untergruppen zwischen den Besten und den Schlechtesten sind 50%, 25% gewachsen, 25% minus dann. Ne? Mhm. Das heißt, wir haben Akteure, die durchaus erhebliche Umsatzzuwächse hatten. Ganz vorne kann man nicht. Online-Handel als solches hat wieder ein historisches Plus. Wir sind im Online-Bereich in einer Größenordnung im Gesamtmarkt abgeschlossen, was wir erst 26/27 gerechnet haben. Dieser Umsatz wird nicht wieder zurückgehen. Dieses starke Wachstum der letzten Jahre wird natürlich nicht so weitergehen. Aber das, was man sich geholt hat, bleibt da und das Wachstum gradiert sich letztlich nach vorne dann normal weiter. Und wir müssen natürlich jetzt auch realistisch sehen, dass das Ganze nur funktionieren wird, wenn sich Bereiche gesund schrumpfen, wenn also auch Akteure aus Flächen rausgehen und die Flächen, die teilweise jetzt auch leer sind, werden auch dann nicht mehr besetzt oder anders besetzt werden. Dann, ne? Ja. Die also auch jetzt am meisten verloren haben, das ist Thema Mode, Thema Schuhe, Thema Schmuck, dann hat die dann einfach auch über Monate einen Totalausfall hatten. Dann, ne? Das Thema Förderung hat an sich nur sehr bedingt geholfen. Wir haben eben in 2020 noch Fördersysteme gehabt, die gar nicht gepasst haben. Ab 2021 mit der Überbrückungshilfe 3 wurde es mal so ein bisschen annähernd. Da war auch ein langer Diskurs mit der Politik notwendig. Aber wenn Sie jetzt rückwirkend auch mit kleinen, mittleren, großen Händlern fragen, was ist eben auch tatsächlich an Förderung rübergekommen, liegen sie zwischen 25-35% des durch Corona bedingten Schadens in 21, was aufgekommen ist. Die anderen gut 2/3, da bleibt er drauf sitzen. Ja. Vermisse ich auch so ein bisschen bei der Politik, dass sie auch irgendwo dann mal sagen, ja gut, wir können nicht mehr. Und nicht, dass der Eindruck entsteht, ja, ihr habt doch das Geld gekriegt. Dann. Das Einzige, was gut funktioniert hat, ist das Thema Kurzarbeit. Dann ist sicherlich eine tolle Sache, dass wir das haben. Das ist also für viele Länder eben keine Selbstverständlichkeit. Aber man muss natürlich auch sagen, dass also auch ein Kurzarbeitergeld nicht dafür ausreicht, seinen normalen Lebensunterhalt dann auch zu tragen. Und die Leute jetzt also auch begeistert und auch willens sind, jetzt auch wieder zu arbeiten, weil das auch irgendwo letztendlich dieses Nichts, dieses verdammte Nichtstun zu Hause, das kann schon auch echt nerven.
Ja, es steht ja so eine Zahl von 100.000 möglichen Geschäftsaufgaben im Raum, bedingt durch Corona. Halten Sie die Zahl noch für realistisch oder wird die noch größer sein?
Das halte ich für realistisch. Wir waren ja vor 2 Jahren mal in so einem Langfristfokus, wo wir gesagt haben, 50.000 Geschäfte überhaupt durch den ganzen Strukturwandel. Das hat sich natürlich jetzt durch die finanzielle Situation nochmal verschärft. Dann 5 Monate nichts tun wegzustecken, das ist schon wirtschaftlich eine extrem große Herausforderung. Und wenn die Kassen jetzt umgekehrt werden und wir haben sicherlich die letzten Wochen so ein leichtes Strohfeuer gehabt, also war so ein gewisser Nachholeffekt, das fällt jetzt also auch schon wieder zurück und die aktuellen Signale sind nicht jetzt so ein Hurra-Schrei dann, na, sondern das werden jetzt noch richtig angespannte und herausfordernde Monate werden und da werden sich viele Akteure auch aus dem Markt verabschieden.
Ja, damit sind ja auch verbunden, dass Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz im Handel verlieren werden. Glauben Sie, dass die sozusagen in den Unternehmen, die Erfolg hatten, also zum Beispiel im Lebensmitteldrogeriebereich oder im Online-Bereich, dass sie dort einen neuen Platz finden werden?
Da bin ich mir absolut sicher, denn ich glaube, gerade Mitarbeiterinnen, die aus dem Handel kommen, haben sehr gute Grundeigenschaften, sich auch in anderen Bereichen zu implementieren, weil sie in vielen Bereichen sozial extrem gut aufgestellt sind, also letztendlich auch zwischenmenschlich gut agieren können. Wobei ich also auch nach wie vor sagen muss, wir haben auch im Handel noch einen sehr hohen Nachfragebedarf an guten Leuten, auch an engagierten Leuten. Ich denke auch, dass in den Konzepten, die sich gut entwickeln, und das ist auch ein Großteil, da auch großer Bedarf ist. Also auch.
Und haben Sie eine Empfehlung für die Kollegen im Handel, also die Unternehmensinhaber, wie sie die Zukunft angehen sollen, jetzt die naheliegende?
Ja, also die Empfehlung geht ganz klar dahin, dass sich viele einfach ganz klar ihren Stärken mal bewusst sein sollten. Und man hat vieles als selbstverständlich genommen, aber die Phase der letzten Monate haben an für sich uns unsere Stärken an für sich auch ganz klar nochmal bewusst gemacht, dass wir ein Portal für Menschen sind, die das Kaufen mit allen Sinnen ermöglicht. Denn das Digitale ist zwar was Bequemes, was auch teilweise angenehm ist, aber wir vermissen an sich das Thema zwischenmenschlich dann. Und ich kann einfach nur appellieren, das machen ja auch die meisten wirklich sehr gut, dieses Persönliche auch auf die Fläche zu bringen, eine gute, tolle, glaubwürdige Beratung, das schätzt der Kunde auch, das honoriert er auch. Und mich nicht wieder danach orientieren, dass eben jemand nur Beratung sucht und dann wieder rausläuft. Die gibt es auch, aber deshalb kann ich die anderen 90% nicht bestrafen. Und ich kann immer nur empfehlen, bleibt authentisch, seid einfach nett und freundlich aufmerksam zu dem Kunden, dann seid serviceorientiert, dann hilft dem Kunden, das honoriert er auch und er kauft, er ist dann auch bereit. Wenn ich dann eben diese Begeisterung, diese Sinne nicht anspreche, dann darf ich mich auch nicht wundern, wenn der Kunde wegbleibt. Dann gerade kleine, inhabergeführte Geschäfte haben da riesige Möglichkeiten und riesige Chancen. Sie haben auch mittlerweile auch bewusst gemerkt, wie wichtig auch das Umfeld, der Bezirk ist. Wir haben in den Bezirken auch hier in Hamburg weniger Probleme gehabt als in der Innenstadt, weil auch insbesondere die Einwohner vor Ort gemerkt haben, oh, das ist doch ganz gut, dass der und der da ist. Und da ist man auch hingegangen, hat auch gekauft. Und da haben mir viele Geschäfte auch immer bestätigt. Ich habe hier plötzlich Menschen gesehen, die nie bei mir waren, die aber hier wohnen. Und die haben gesagt, toll, dass du da bist. Das ist ja wie so ein gutes Restaurant. Also wenn ich einen tollen Wirt habe und der kennt mich und der liebt mich und ich bin da immer da, dann auch wenn das Essen mal nicht so gut ist, dem verzeih ich und der weiß aber, wenn ich reinkomme, was ich haben will, der ist die Seele des Hauses dann. Und wenn ich eben auch verstehe, dass ich, und das ist, und der kann auch, sagt dein Restaurant brummt, weil du so gut bist, der kann keine 10 Restaurants aufmachen, weil er sich nicht 10-mal teilen kann. Und da sehe ich auch die Chance des kleinen Fachgeschäftes ungebrochen, wenn man einfach diese Liebe, diese Begeisterung im kleinen Geschäft hat, seine Kunden, seinen Kunden kennt und auch diese Ansprache hat, dann kann man nur erfolgreich sein. Aber da muss das Händlerherz auch schlagen, die Begeisterung dafür. Das machen auch viele ganz toll und das wird also auch in Zukunft noch honoriert. Und auch nur so werden wir uns digital absetzen können. Dann gegen die großen Plattformen und diese Vielfalt werden wir nur verlieren. Aber dadurch, dass wir eben denjenigen kennen, mit ihm sprechen, das Vertrauen da ist, das kann digital nicht abgebildet werden.
Genau. Dann darf ich mich herzlich bedanken für das sehr informative Gespräch. Dann gehe ich gleich mal weiter. Ich habe mir hier diese Woche mal angeguckt, die Zahlen, die H&M und Primark, beide gehören ja mit zu den größten Textilhändlern weltweit, was die vorgestellt haben über das letzte Quartal. Und da muss man sagen, das sind im Prinzip sehr positive Entwicklungen, speziell jetzt im letzten Quartal, aber auch in der Zeit vorher. Auch wenn die Tendenz bei beiden sehr positiv ist, kommen die Ergebnisse doch sehr unterschiedlich zustande. Vielleicht mal zu H&M. H&M hat seinen Umsatz im ersten Halbjahr und das Halbjahr bei H&M beginnt am 1. Dezember um 12% gegenüber dem Vorjahr gesteigert. Und das, obwohl 36% der rund 1800 Stores zumindest teilweise geschlossen waren. Und teilweise das ja auch im Vorjahr schon der Fall war. Also da sieht man schon eine leichte positive Tendenz. Der Online-Umsatz hat wesentlich zu dieser Umsatzsteigerung beigetragen. Der ging nämlich sogar um 47% nach oben und beträgt jetzt mittlerweile 38% des Gesamtumsatzes. Und ich glaube, das hat auch der Herr Bartmann ja eben so gesagt, man muss davon ausgehen, dass diese Online-Anteile nicht wieder zurückgehen. Denn H&M hat auch verlautbart, dass obwohl die Geschäfte wieder aufgemacht haben, ist der Online-Teil nicht zurückgegangen. Also die machen jetzt schon die richtigen Erfahrungen.
Spannend.
Ja, mit Beginn des Quartals waren noch 1300 Stores geschlossen, aber am Ende nur noch eine geringe Anzahl im Verhältnis zu der Gesamtanzahl. Und den letzten Monat hat H&M hervorgehoben, das ist im Monat Juni, da stieg der Umsatz insgesamt um 25%. Gleichzeitig hat H&M aber auch 155 Stores geschlossen, 50 neu eröffnet und im Gesamtgeschäftsjahr sollen insgesamt 350 Stores geschlossen werden, 100 neu aufgemacht werden, also das heißt ein Saldo von minus 250. Sie haben auch gemeldet, dass Sie alle Mietverträge, bei denen es die Möglichkeit gibt, nachverhandeln. Und was ich interessant finde, dass H&M offensichtlich in 30% seiner Mietverträge eine Klausel hat, dass sie nach einem Jahr neue Preise verhandeln können. Das ist schon aus Vermietersicht ziemlich spannend und herausfordernd, würde ich sagen. Das siehst du wahrscheinlich auch so, Anna, ne?
Definitiv. Also, dass du jetzt gesagt hast, dass sie alle Mietverträge nachverhandeln wollen, war ich jetzt eh sowieso nicht überrascht. War nur froh, dass ich dachte, Gott sei Dank haben wir nicht so viele H&Ms bei uns im Outlet. Ja. Jetzt die Full-Price-Shopping-Center sind da jetzt wahrscheinlich gut mit beschäftigt. Natürlich probieren es auch einige bei uns, sage ich mal, aber wir haben ja faire Corona-Packages gemacht.
Die neue CEO, ich glaube, die CEO ist in diesem Fall richtig zu sagen, ne? Helena Helmersson sagte, unsere Kollektion, die fortlaufende Transformation zu mehr E-Commerce, Digitalisierung im Store und in der Lieferkette und die Wiedereröffnung haben uns geholfen und wir können von einer starken Erholung sprechen. Und sie sagte eben auch, online blieb nach der Eröffnung der Stores stark. Ja. So, jetzt die Frage, was hat Primark erreicht? Und da möchte ich als erstes den Finanzchef der Muttergesellschaft von Primark zitieren. John Bason ist der Finanzchef von ABF, Associated British Foods, zu denen Primark gehört. Und der sagte, that is a return to people really wanting to buy things because they are starting to go out again. Whereas previously, after the other two lockdowns, it really was all about leisurewear or nightwear or things for the home. Und dann sagt er, some items were flying off the shelves. Na, ich würde mal sagen, ne, wenn die da so schnell rausfliegen, das klingt ja schon mal sehr vielversprechend. Ja, und das Geschäftsjahr von Primark, das beginnt am 15. September, also früher als das von H&M. Aber das letzte Quartal umfasst in etwa die gleiche Zeit, den gleichen Zeitraum wie bei H&M, nämlich von Ende Februar bis Mitte Juni. Und in diesem Zeitraum stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 107%. Das ist eine deutliche Steigerung. Okay, ist nicht hundertprozentig vergleichbar, weil die Abgrenzung der geschlossenen Stores sehr schwer zu vergleichen ist. Aber was ich interessant fand, die Like-for-Like-Umsätze liegen 3% höher als im Jahr 2019. Also nicht 2020, sondern vor zwei Jahren, 2019. Und das wiederum bedeutet, dass man offensichtlich jetzt wieder auf dem Niveau ist, wie 2019 bei den geöffneten Stores. Das finde ich schon bemerkenswert positiv, ne?
Und das ist, finde ich, auch die wichtige Kennzahl. Wir vergleichen das bei uns auch zu 2019, weil es ist schwierig, finde ich, abzuschätzen, wenn man dann sagt, ah, okay, plus 40%, plus 30%. Da kann man halt schwierig einschätzen. Klar, 2020 war dann teilweise zu. Deswegen finde ich diese 2019er-Vergleiche einfach im Generellen auch spannender, weil man das ja einschätzen kann. Bin ich jetzt wieder vor Krisenniveau oder wie sieht's da aus?
Ja, genau. Naja, und bei Primark sind keine Schließungen vorgesehen. Primark wird sogar noch ein paar Eröffnungen machen und bis September, also Ende des Geschäftsjahres, die Anzahl von 400 Stores das erste Mal überschreiten. Und ist dabei auch in neue Märkte gegangen, wie jetzt zum Beispiel nach Polen und nach Tschechien. Online ist nach wie vor kein Thema für Primark. Also zusammenfassend, H&M steigert seinen Online-Umsatz, verliert aber ein bisschen in seinen Stores, aber insgesamt trotzdem gesteigert und plant Schließungen. Primark setzt auf den stationären Handel, hat aber auch eine Zielgruppe, muss man sagen, die etwas weniger affin zum Online-Shopping ist. Ja, das war H&M versus Primark. Dann hat Adidas sozusagen sich auch geäußert zu seinen Ergebnissen. Und die sagten eben, die Corona-Krise hat deren stationären Handel mit Sportbekleidung sehr stark getroffen. Der Umsatz ist um 16% zurückgegangen. Das ist, glaube ich, seit langer Zeit nicht mehr gewesen, bedingt durch Corona. Aber man müsste eigentlich sagen, nur 16%, weil die anderen Unternehmen mit Textilien haben einen stärkeren Einbruch erleiden müssen. Und Grund dafür ist das, was Adidas schon vor geraumer Zeit angekündigt hat, das ist ihre Strategie Direct to Consumer. Das heißt also, sie wollen sozusagen an einigen Partnern vorbei direkt online anbieten und sie wollen ihre eigenen Läden pushen und sozusagen alles, was dazwischen liegt, selber als Profit in die Tasche stecken. Und im E-Commerce-Bereich ist ihnen das bereits gelungen. Die haben den Umsatz um 53% gesteigert zum Vorjahr. Also eine ganz deutliche Verschiebung von offline zu online. Ne? Und das wollen sie weiter ausbauen. Ja, und dann, ich weiß nicht, ob ich das hätte unter die Kategorie Kurioses einordnen sollen, aber es ist eigentlich überhaupt nicht kurios. Aber ich finde das sehr ungewöhnlich, was die Commerzbank hier jetzt gerade macht. Oder bekannt gegeben hat oder den Zeitpunkt. Ja. Die Commerzbank sagt, sie haben neue Erkenntnisse in der Corona-Zeit gewonnen. Die Filialen verlieren an Bedeutung. Das Smartphone wird zum wichtigsten Kontaktkanal mit den Kunden. Die Beratung ohne Filiale funktioniert gut und für den Kunden schnell, einfach und bequem. So, und jetzt sagt man eben, und deshalb brauchen wir keine Stores mehr, keine Filialen mehr. Das werden 340 der 790 Standorte in Deutschland geschlossen. 10.000 der 40.000 Mitarbeiter werden abgebaut. Ja, so, da frage ich mich wirklich, hat man das erst in der Corona-Zeit festgestellt? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin schon seit 2 Jahren nicht mehr in einer Filiale gewesen. Ich mache das alles online oder per Mail oder wie auch immer. Und ich glaube, Corona liefert jetzt wohl nur den Anlass, diese Veränderung bekannt zu geben. Die muss ja schon viel länger geplant gewesen sein. Und man weiß von anderen Banken und Sparkassen, dass sie an ähnlichen Dingen arbeiten. Also da kommt auf die Mitarbeiter aus dem Bankenbereich nochmal eine harte Nummer auf zu. Ja. Ja. Also finde ich einen ungewöhnlichen Punkt, und das Corona zuzuschieben, weil das war doch schon früher klar. Ne? Leider.
Finde ich auch unglaubwürdig. Ja. Ja. Mhm. Ja. Finde ich auch unglaubwürdig, weil das sieht man in der ganzen Branche, ehrlich gesagt. Ja. Also das ist einfach nur jetzt eine Entschuldigung, eine Ausrede. Weiß nicht, ob das dann auch mit Entlassungen zu tun hat, ob die dann da vielleicht dann auch leichter dann damit Mitarbeiter dann nochmal loswerden, ne, wenn das dann durch die Corona-Krise verursacht wird. Aber die Filialen, ich meine, das hat man ja auch in der Shopping-Center-Welt gemerkt, sage ich mal. Natürlich hat man immer auch gerne Deals mit Banken gemacht, weil die schöne Miete gezahlt haben und dann auch vielleicht ein bisschen schwierige Lagen genommen haben. Und das war in den letzten Jahren, als ich noch bei Unibail Rodamco war, hat das auch schon abgenommen, ne? Weil die auch einfach ihre Filialen verkleinert haben und nicht mehr auch so gefächert waren, ne? So flächendeckend präsent. Ja.
Aber gehen wir mal in die Zukunft. Da gibt es ja auch andere, die neue Stores bauen. Ne?
Genau, flächendeckend präsenter im Vergleich zu Banken sind nämlich beispielsweise Tommy Hilfiger. Wobei ich da auch sagen muss, da habe ich mich auch letztens gewundert, weil die eine relativ prominente Fläche in Berlin-Mitte aufgegeben haben. Aber dazu und zu dessen Nachbesetzung kommen wir gleich nochmal. Nichtsdestotrotz haben die einen neuen Flagship-Store in Berlin aufgemacht auf knappen 480 Quadratmetern. Auch auch mit einem Tommy-Café drinnen. Das sieht man ja jetzt auch immer vermehrt in den Läden, dass jetzt Cafés drinnen sind. Das ist auch nicht mehr so die Weltneuheit. Aber Tommy Hilfiger zieht da auch nach. In Düsseldorf hatten die das ja schon in ihrem Tommy Hilfiger Store. Was allerdings interessant ist, ist, dass es ein Kino mit 40 Sitzplätzen gibt. Was genau da jetzt gezeigt wird, habe ich jetzt nicht herausgefunden, aber kann man sich ja dann auch gut für Veranstaltungen nutzen und um die Community zu binden. Ne? Hm. Ansonsten ist der Laden typischer Tommy Hilfiger Ladenbau, inspiriert durch den maritimen Lebensstil. Genau, einfach mal vorbeischauen, aber das kennt man, aber schön zu sehen, dass sie auch weitermachen. Was ich auch spannend fand, ist Polaral Floreen. Neuer Store eröffnet in Köln. Top-Lage in der Hohenstraße auf circa 230 Quadratmetern. Finde ich eine interessante Flächengröße. Polo kenne ich jetzt meistens eher aus den Outlets. Da machen die natürlich riesige Flächen. Aber deren Strategie jetzt so in deren Monostores ist ein bisschen kleiner. Die hatten ja zuletzt in der Mall of Berlin aufgemacht. Ich glaube, das ist auch so ein 200, 250 Quadratmeter Store circa. Und diese Neueröffnung in Köln ist Bestandteil deren Next Great Chapter Strategie in Deutschland, Österreich, Schweiz und Osteuropa. Das heißt, da wollen sie jetzt auch ihren Footprint vergrößern. Genau, also die sind auf dem Vormarsch und da kann ich auch noch im gleichen Atemzug sagen, dass die auch in Tokio, in Ginza, in dem Bereich hatten wir auch schon öfters berichtet, haben sie auch ihren neuen Flagship-Store eröffnet. Hm. Also Polo gibt Gas, sie investieren und in unserem Designer-Outlet in Roermond eröffnen sie ja, sag ich mal, ihre neue Polo-Mansion im ersten Quartal 2022. Das wird auch, sag ich nochmal, ja, eine spannende Neueröffnung für nächstes Jahr.
Ja.
Genau, da wird es dann auch einiges zu sehen geben. Einiges zu sehen gibt es aber auch in Florenz, Heidi.
Oh ja, oh ja.
Das kannst du uns aus Bella Italia berichten, nachdem die gestern frohen Mutes beim Fußballmatch gewonnen haben.
Ja, total aufregend, natürlich. Und für alle Freunde und Fans natürlich von Tradition und Handwerk ein Wahnsinn, diese Neuigkeit, dass Gucci nach dem Gucci-Garten und dem Gucci-Artlab nun ein Gucci-Archiv eröffnet. Und das ist in diesem wunderschönen Palazzo, dem Palazzo Settimani aus dem 15. Jahrhundert. Der befindet sich ja seit 1953 im Besitz von Gucci. Und das Archiv hat rund 3000 Quadratmeter, die wurden vollständig restauriert und renoviert. Das erstreckt sich über 5 Etagen und jeder Raum hat ein eigenes Thema zugeteilt bekommen, also Accessoires, Kitzen etc. Also auf den Fotos, die mir vorliegen, sieht man dann, dass natürlich diese große Raumhöhe mit schönen so Kojen gefüllt wurden, die dann innen ausgelegt wurden mit hochwertigem Samt in so einem blaustichigen Rosa und dort stehen dann die Puppen mit den wunderbaren Kleidern. Also da muss man sagen, da hat Valerie Stehle, die Direktorin und Kuratorin des Museums am Fashion Institute of Technology in New York, gemeinsam mit Alessandro Michele, den kennen wir auch schon von früheren Retail News Flash, der ist ja der künstlerische Leiter von Gucci, die haben da maßgeblich mitgewirkt bzw. das entworfen und das ist wunderbar. Das Ziel ist es natürlich, ein kulturelles Erbe zu erhalten, natürlich auch die Geschichte von Gucci zu dokumentieren, wenn man so will. Und ja, eine schlechte Nachricht gibt es natürlich auch irgendwo, weil es ist noch nicht öffentlich zugänglich, aber zumindest soll es eben Teil des Education-Programms sein für die Mitarbeiter von Gucci, die eben mit dieser Tradition und Handwerk, mit dieser DNA quasi verbunden werden sollen und natürlich dann dementsprechend die Kunden und Kundinnen betreuen können. Aber Florenz war die eine schöne die eine schöne Nachricht mit Tradition und Handwerk. Wir haben aber auch noch was anderes gesehen, was auch ein wunderbar schönes Thema ist, nämlich Grün und Garten und machen da jetzt gleich mit Anna die Reise zu Selfridges.
Genau, wir befinden uns jetzt wieder im Gartencenter von Selfridges. Weil Gartencenter ist ja, sage ich mal, ja so ein Begriff, wo man ja nicht sehr inspiriert wird davon. Kann man in dem Fall aber keinesfalls sagen. Also die haben dieses Garden Center, nicht nur in London, sondern auch in Birmingham und Manchester in deren Department Stores, ausgerollt wie einen grünen Rasen, kann man ja so sagen. Und man, also ein Blick auf deren Website schon alleine lohnt sich, um sich da inspirieren zu lassen. Da muss man, wenn man gerade nicht in UK unterwegs ist, gar nicht mal hinreisen. Nämlich man wird begrüßt von so einem Gnom, der Gary the Gnome, der auch mit einem redet. Also da kann man auch den Ton dann anmachen. Und es gibt nicht nur wirklich Workshops, die für diejenigen ausgerichtet sind, die jetzt nicht so den grünen Daumen haben. Es wird ergänzt durch Bekleidungskollektionen von Gianni und Prada. Das heißt, es ist wirklich eine super schöne Kuration, kann man eben auch wie eine Ausstellung sehen und wird dann wirklich geleitet durch diesen Garten Eden, kann man sagen. Gary the Gnome ist nämlich auch ein ganz eine ganz kleine Fashionista mit dem roten Gartenzwerg Hut, inspiriert da sich ein bisschen im Gartencenter sich umzuschauen, und Selfridges hat sogar eine eigene Merch Kollektion rausgebracht. Selfridges Merch sieht sehr hipster aus, also kann ich mir vorstellen, dass das auch gut ankommt. Da gibt's dann eben T-Shirts, wo drauf steht Horticulture, oder Taschen mit Avant Gardener oder Kappen mit Herb Your Enthusiasm. Und das Ganze wird abgerundet auch noch durch eine Spotify Playlist. Also es lohnt sich, mal auf die Website zu gehen, selfridges.com/gardencenter, und dann kann man da wirklich auch nochmal schöne Einblicke bekommen und sich inspirieren lassen für die Gartensaison.
Ja, ich muss sagen, Selfridges lässt sich immer wieder was einfallen, ne? Ob das Märkte hinter dem Haus sind oder bestimmte Marken, die sie promoten, oder jetzt so ein Gartending, was da für eine Zeit lang ist. Ich meine, das ist doch schon, wenn jetzt einer kommt und sagt, Karstadt oder Oberpollinger machen jetzt ein Gartencenter, da würden wir wahrscheinlich die Augen verdrehen, aber wenn man dann das sieht, die Bilder sieht, wie Selfridges das umgesetzt hat, ist doch fantastisch, ne?
Ja, Wahnsinn, oder?
Ja.
Und sie kreieren auch Content, ne, für die diversen Medien. Das ist ja wirklich wie so ein Blog, die haben einen Podcast da, und du engagest wieder die Community, ne? Und nach den Hochzeiten, von denen wir schon berichtet haben, ist das jetzt das nächste schöne Highlight, ne? Also wie ein Ausflug wirklich in einen Garten, ne?
Ja, genau. Ja.
Und die Auslagen waren ja immer schon schön. Also da sind wir ja schon seit vielen Jahren hingefahren und hat sich die Auslagen angeschaut, weil die haben wirklich eine sehr gute Kreativabteilung, die da sich wirklich wirklich was überlegen und nicht nur einfach zusammenstellen, sondern sie erzählen Geschichten, und das merkt man überall.
Ja.
Definitiv. Und so kommt der Kunde halt auch zurück, ne? Weil wer in den gleichen Shop-in-Shop, den ich im PMC oder im Karstadt jedes Mal sehe, da ist ja nichts Neues, ne? Ja. Da ist dann vielleicht die Kollektion eine andere Saison abhängig, aber da steht der Tommy Hilfiger neben dem Ralph Lauren, neben den Gianni, und dann der Prada Shop in Shop vielleicht auch noch, wenn es ein hochwertiger Department Store ist, aber da ist keine Story dahinter, wie du sagst, Heidi. Und das macht es dann eben spannend, ne?
Ja,
so ist
differenziert.
Es.
So viel zu Selfridges. Wir machen mal einen Sprung von unserem Garten in, sagen wir mal, die TV-Welt, die neue. Heidi, du hast von Netflix irgendwie ein neues Geschäftsmodell entdeckt die letzte Woche. Was kannst du uns dazu sagen?
Ja, also da gibt's auch einiges zu berichten, und zwar Netflix hat ja bis jetzt eigentlich ausschließlich von Abonnements gelebt. Die waren natürlich mit Product Placement gespickt in Zusammenarbeit mit Halston, und das ist eine amerikanische Luxury Brand. Die haben auch, wie ich herausgefunden habe, dann schon eine Capsule Collection gemacht und ganz medienwirksam über den Dächern von New York City präsentiert. Also so wie ein Abendkleid im Winde verweht und hinten die Skyline. Also sehr, sehr, sehr wirksam. Nun ist es jetzt mit den Abonnements ein bisschen natürlich zurückgegangen. Jetzt hat man sich was Neues überlegen müssen. Und zwar, man verbindet Kultur, Mode und Fandom. Und dieses Fandom ist ja an und für sich die Stimme der Fans in der Unterhaltungsbranche, quasi ein Ort, an dem die Fans zu einem Thema diskutieren, Wissen finden und auch dieses teilen. Man muss sich das vorstellen, die Community aktuell hat, also ist mehr als 350.000 Communities stark, also 385.000 Communities gibt es da in diesem Fandom, beziehungsweise 50 Millionen Pages. Und da generiert man dann natürlich schon genug Input und natürlich genug Meinungen. Und daraus, das hat man dann natürlich zusammen mit einem starken, mit einer starken Serie verbunden. Das ist die Serie Yasuke, die sehr große Anhängerschaft hat im Netflix-Katalog. Yasuke, da handelt es sich um einen Samurai-Krieger, der afrikanischer Abstammung ist. Der greift zum Schwert, ganz theatralisch, mit einer um ein geheimnisvolles Mädchen von den dunklen Mächten zu schützen. Das Ganze spielt in Japan, also sehr romantisch irgendwo, aber nicht nur. Und ja, und das Ganze hat man dann gepaart mit einer Streetwear, mit einem Streetwear-Level. Das ist Hipland. Und dieses Hipland, da ist Jordan Pentley, der Mastermind dahinter, der hat schon in frühen Jahren mit Siebdruck in der Garage wahrscheinlich T-Shirts und so weiter bedruckt. Und der macht das jetzt auch für diese Produkte, also da gibt's Hoodies, da gibt's T-Shirts etc. Und die werden dann natürlich online vermarktet. Und ist schon verfügbar und ist jetzt wirklich eine Verbindung von, also Verschmelzung von Kultur, Mode und eben diese Community, die da in der der Unterhaltungsbranche dann letztendlich ihre Stimme gibt. Mhm. Und so versucht man dann natürlich auch wieder einen neuen Kanal zu öffnen, um natürlich andere Märkte zu erschließen, beziehungsweise die Community dann zu vergrößern und neue Quellen zu bekommen.
Das Abo-Modell. Aber auch das Abo-Modell, wie man sieht bei Netflix, braucht Neues, um Wachstum zu generieren. Nichtsdestotrotz ist das Abo-Modell eines ja auch in verschiedenen Bereichen mit sehr viel Potenzial. Da würde ich jetzt nämlich gerne gleich dazu kommen. Und zwar bei meinem letzten Spaziergang durch Berlin-Mitte, ich habe das ja vorhin erwähnt, war die präsente Tommy Hilfiger-Fläche leer und ich habe nur abgeklebt gesehen Lynk und Co. Ja, dafür habe ich mir schon gedacht, was ist das? Dann hat das aufgemacht, dann konnte ich mal so ein bisschen in den Laden reinluken. Da stand dann irgendwie ein SUV in der Mitte, darum herum so eine Café-Bar und diese Klamotten. Und ja, hab dann mich mal auf die Recherche begeben, was Lynk und Co. ist, die ja jetzt in Berlin aufgemacht haben. Mhm. Das Unternehmen ist eine Tochterfirma des chinesischen Automobilkonzerns Geely, zu dem Volvo gehört und dessen Eigentümer Li Shufu auch knapp 10% der Daimler-Aktien hält. Der Lynk und Co-Chef Visa, der hat dieses Unternehmen, sag ich mal, seit 2016 aufgebaut. Der war früher auch bei diversen Automarken im Marketing und Vertrieb tätig. Der sagt, wir sehen uns als Mobilitätsanbieter, den unsere Mitglieder nutzen können, wie Netflix oder Spotify. Also das ist so aufgebaut, das Modell, dass du dein Auto, also diesen SUV, mit einem Abo-Modell einfach mieten kannst sozusagen. Mhm. Also das ist das Modell und kannst es auch monatlich kündigen, aber es ist dein Auto sozusagen. Ja. Das Abo kostet 500 € im Monat und wird im Internet abgeschlossen. Strom und Benzin sind inklusive, auch die Versicherung und die Wartung. Und wenn dann an dem Wagen irgendwas defekt ist, wird es abgeholt und in einer Volvo-Werkstatt repariert. Also Wahnsinn. dieser Store ist dann, habe ich jetzt auch gelernt in meiner Recherche, ist auch kein Store, sondern ist ein Club. Das ist also der Berliner Club, der da aufgemacht hat in Mitte und das ist der dritte Club nach Amsterdam und Göteborg. Das Unternehmen sitzt dort auch in Göteborg. Mhm. Und die sehen Deutschland auch als einen ihrer wichtigsten Wachstumsmärkte. Deswegen sollen auch Pop-Ups jetzt im zweiten Halbjahr in Hamburg, Frankfurt, München und Düsseldorf folgen. Und vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss, am besten schaut man sich das auch mal selbst an im Internet. Das ist ein schöner SUV, den gibt's einmal als Vollhybrid und einmal als Plug-in-Hybrid. Gibt's auch nur in zwei Farben, ich glaube blau und schwarz. Und alles, die ganze Ausstattung ist auch bei jedem Modell dabei. Also wir halten es wirklich so einfach wie möglich. Panoramadach ist dabei, Automatik etc. Also da gibt es auch nicht so viele Auswahlmöglichkeiten. Und ja, so kann man sich dann sein Auto für 500 € im Monat abonnieren. Von Autos zur Bahn.
Ja.
Genau, zur Bahn.
Was bringt Wer plant eigentlich diese guten Übergänge immer?
Wahnsinn, oder? Unfassbar, ja. Die Bahn. Also ich habe kein Auto, aber das finde ich jetzt total toll, weil ich fahre in Wien zum Beispiel oder auch in Mailand. Das ist jetzt auch schon sehr vertreten mit Car2Go zum Beispiel. Und das ist natürlich die kurzfristigste Möglichkeit, weil ich schaue auf der App, wo ist ein Auto, nehme mir das und fahre von A nach B und gebe es wieder ab und die Geschichte ist gelaufen. Also finde ich grundsätzlich, ich meine, ich hatte auch immer Autos, aber die Idee finde ich grundsätzlich super, weil parken, kein Parkpickerl, nichts mehr notwendig, nicht mehr schauen, natürlich im Halteverbot kann man auch nicht stehen, aber die Ideen werden immer besser und das ist gut so. Aber nun zur Bahn. Ich bin ja heute auch schon mit der Bahn gefahren und da bin ja leidenschaftlicher Speisewagensitzer, weil da kann man so richtig reisen, weil man hinausschauen kann und das Leben genießen kann. Und wenn es so vorbeimarschiert und dann kann man nebenbei einen Podcast, zum Beispiel den Retail Newsflash Podcast hören, also und sich inspirieren lassen, das ist ganz eine tolle Idee. Aber Bahnhof Ahrensburg, jetzt kommen wir wieder nach Deutschland zurück und zu dem Thema, das wir heute vorbereitet haben, Bahnhof Ahrensburg, das ist einer der 16 Zukunftsbahnhöfe, also Deutschland hat sich da 16 herausgesucht, da gibt es zum Beispiel Hamburg Sternschanze, Wolfgang, dann Berlin, Anna, Südkreuz und Bornholmer Straße.
Aha,
dann auch, ja, dann gibt's natürlich Cottbus und Halle Saale und Münster und so weiter und so fort. Also da gibt's einige. Und da hat man jetzt etwas kreiert, wo man die Gäste, die Kunden entertaint, im Sinne, dass man ihnen die Zeit am Bahnhof verkürzt, dass sie inzwischen einkaufen können, 24/7. Und das ganz unkompliziert, einfach natürlich mit einer App. Ich muss sagen, ich habe das vor einiger Zeit, vor glaube mehreren Jahren schon in der Schweiz gesehen, im Bahnhofsbereich Zürich. Und das hat mich damals sehr neugierig gemacht und da habe ich es mir dann auch angeschaut. Und es freut mich jetzt sehr, dass das jetzt weitergeht und dass wir das vielleicht auch bald im Umfeld haben. Die App, also ladet man sich runter, füllt man aus, der Store, da ist draußen ein QR-Code, den fotografiert man ab, also mit dem bekommt man Zutritt zu diesem Store und dann nimmt man sich ein Körbchen. Und die Waren, die einem entsprechen, also die man kaufen möchte, die scannt man mit dem Barcode, wieder mit der App und legt sie in das Körbchen. Und natürlich der Bezahlvorgang ist einfach auf der App bezahlen und man verlässt das Lokal wieder. Und das ist natürlich ganz unkompliziert. Der CEO Retail der Valora-Gruppe, die das Ganze natürlich initiiert haben, das ist der Roger Vogt, der sagt, Convenience bezieht sich jetzt nicht nur in dem 24/7 Service Store auf das Sortiment. Sie wollen natürlich das ganze Einkaufserlebnis bieten. Ja, also auch hier setzt man auf Erlebnis. Er schaut auch sehr nett aus, also mit Holz und hochwertig gemacht. Aber was gibt's dort jetzt? Das Sortiment umfasst 300 Artikel. Auch Heiß- und Kaltgetränke sind dabei. Backsüß- und Tabakwaren, aber auch ein Müsli-Angebot, das man sich selbst individuell zusammenstellen kann. Also finde ich großartig, ja, weil jeder mag ja nicht das Gleiche und so ist man etwas flexibel. Hm. Jetzt hat man aber auf diesem Bahnhof in Ahrensburg nicht nur den Shop 24/7 installiert und schaut, wie der angenommen wird. Man hat aber auch eine Rad-App dort in Probe quasi. Mit jedem gefahrenen Kilometer werden dort Prämien eingetauscht. Ja, also das finde ich jetzt auch sehr, sehr spannend. Man fährt mit dem Rad, kann sich dann Prämien eintauschen. Das wird jetzt auch getestet. Aber das nicht in allen 16, sondern in 6 weiteren Standorten, also Hamburg-Harburg zum Beispiel und Bergedorf. Da ist das im Einsatz. Aber finde ich jetzt eine tolle Geschichte, weil ich bin heute zum Beispiel auch am Bahnhof gestanden, längere Zeit, hätte das gleich am liebsten genutzt, weil die Möglichkeit ist natürlich da und wenn das so einfach geht, also ist großartig. Aldi überrascht uns immer wieder. Wolfgang, du ja auch, hast ja dann bei der Sparte Kurioses, aber warum nicht, etwas zu berichten. In meinem Fall ist es etwas wirklich sehr Positives, wie ich meine. Wir haben ja in letzter Zeit immer die Diskussion wegen Billigfleisch, der Haltungsstufen 1 und 2. Das sind die Stallhaltungen. Die sollen jetzt letztendlich wirklich bis 2030 aus dem Sortiment genommen werden. Also das verheißt schon relativ Gutes insofern, weil Aldi auch sagt, sie werden die Preise für diese hochwertigen Produkte jetzt nicht weiter erhöhen.
Finde ich einen Schritt in die richtige Richtung.
Ja.
Jetzt aber von Qualität und Genuss ausgehend. Da gab es ja auch ein paar Diskussionen bei Aldi. Champagner-Thema.
Ja. Die Champagner-Industrie in Frankreich, die hat gegen Aldi geklagt. Ja. Denen ist es sehr wichtig, dass die Produkte, auf denen Champagner steht, auch tatsächlich aus der Champagne kommen. Und so ein Aldi verkauft seit vielen, vielen Jahren Champagner-Eis. Und das darf jetzt nicht mehr Champagner-Eis heißen. Man hat sich jahrelang gestritten vor dem Europäischen Gerichtshof. Das müssen wir Verbraucher hier alles bezahlen und Steuerzahler.
Von Iris van Herpen, Heidi. Was machen die denn mit ihren Fallschirmen?
Ja, Wahnsinn. Also die Bilder waren atemberaubend. Iris van Herpen ist ja eine niederländische Modedesignerin, die ja mitunter auch bei Alexander McQueen gearbeitet hat in London und auch Kostüme schneidet für Björk oder Lady Gaga. Sie wurde ja auch 2011 vom Time Magazin wurde sie gewürdigt als sie hat ein Kleid entworfen und das 3D gedruckt und dieses Kleid wurde als eine der 50 besten Erfindungen des Jahres 2011 war das schon gewürdigt, also das ist unbeschreiblich. Sie spielt ja mit den Materialien und ist innovativ, avantgardistisch und immer eine Verbindung zwischen Kunst und Wissenschaft. Und diese beiden Verbindungen haben offenbar Iris van Herpen jetzt dazu bewegt, den Traum des Menschen, also das Fliegen, mit ihrer Mode zu verbinden. Das heißt, sie hat ihre letzten Kreationen von der Weltmeisterin im Fallschirmspringen, Domitil Kiger, im freien Flug präsentieren lassen. Also und die ist dann wirklich mit dem tollen Gewand, dann mit dem Fallschirm natürlich wunderbar gelandet. Aber die Bilder, die dann um die Welt gegangen sind, die waren wunderschön, weil man sieht diese ich habe jetzt zum Beispiel ein blau anmutiges Abendkleid gesehen und dahinter natürlich die Krümmung der Erde. Also das ist wirklich was ganz Besonderes und zeigt natürlich die entgegengesetzten Welten.
Genau. Zeigt mal wieder, dass hier die Haute Couture und die teuren Designer sich auch wirklich außergewöhnliche Dinge einfallen lassen.
Ja, man muss ja auch sagen, es war ja diese Woche, also vom 5. bis 8.7., also heute und morgen, gibt es ja jetzt noch die Haute Couture-Woche in Paris, an der 33 Häuser teilnehmen, aber davon sind nur 7 physisch. 19 sind mit Präsentationen nach Vereinbarung mit den Medien und Online-Events sind es noch immer 26, weil überhaupt im arabischen Raum die Kundinnen ja noch nicht so fliegen können, nicht? Mhm. Aber sie haben sich sehr viel einfallen lassen und es ist auch hier wirklich schön zu sehen, bei diesen 33 Häusern, die eben ihr handwerkliches Erbe präsentieren, dass sie dass es wieder losgeht, also dass wieder Shows stattfinden können und dass man den Menschen wieder neuen Mut gibt, wunderbares Handwerk zeigt und wieder den richtigen Input, dass ja der Start zum Leben quasi.
Ja. Aber jetzt gehen wir mal frohen Mutes, schließen wir mal unseren Podcast heute ab. Wir hatten wirklich wieder sehr viel Neues, also ich habe auch wieder sehr viel Neues erfahren. Vielen Dank dafür. Wir würden uns freuen, wenn ihr den Retail News Flash auch weiterhin hört, ihn gerne abonniert und die neueste Folge kommt dann wieder in 2 Wochen. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.
Ja, okay. Tschüss, tschüss. Auch von meiner Seite. Thank you.